Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Wer nach außen schaut, träumt. Wer nach innen schaut, erwacht. C.G. Jung.
Hallo Joachim.
Hi Josh.
Schön, dich zu sehen. Mal wieder bei perversen Temperaturen, meiner Meinung nach.
Ja, war schon schlimmer dieses Jahr, ne?
Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob die Temperaturen selbst so pervers sind, aber ich erlebe sie irgendwie so auf jeden Fall gerade. Ich bin sehr geschlaucht.
Also ich bin heute früh um 10, habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin nach Groß-Kotzenburg zum See geradelt. Da eine große Runde geschwommen und wieder zurück. Ich bin quasi gerade geschlaucht, sein Vater.
Ja, also vor allem das Zurückradeln stelle ich mir bei den Temperaturen ein bisschen krass vor.
Ja, das wird dann auch unangenehm. Wobei mit der Ausdauer, das geht. Das größere Problem ist, ich kriege dann immer so, keine Ahnung, wie man das nennt, das Sattelwolf. So, es fühlt sich einfach irgendwann total unangenehm an, auf diesem Sattel da rumzuradeln.
Das ist ja allgemein so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Fahrradfahren habe. Aber wollen wir nicht in die Fahrraddiskussion einsteigen?
Abgleiten, ja.
Ja, sondern uns irgendwie vielleicht mit etwas tiefgründigeren Sachen beschäftigen. Wobei wir ja für heute jetzt nicht so wirklich ein festes Thema vorbereitet haben. Also die letzten Wochen hatten wir ja mal wieder so ein bisschen so den Themenblock Liberalismus angesprochen und haben uns da schon auch so jetzt nicht im Sinne von, dass wir hier vorbereitet sind, mit Notizen reingegangen sind oder so, aber wir haben uns schon so ein bisschen darauf vorbereitet, geistig prepared irgendwie darüber zu sprechen und viel darüber reflektiert, denke ich, beide. Und jetzt heute ist mal wieder so eine Folge, wo wir jetzt bei der Aufnahme sitzen und uns fragen, worüber quatschen wir eigentlich?
Completely random.
Genau, aber auch das kann ja durchaus mal ganz spannend sein. Und darum dachte ich, bringe ich einfach mal so ein Thema auf, was mich momentan viel beschäftigt. Und da habe ich mich gefragt, was denkst du darüber? Und vielleicht kann man da ja auch irgendwie was von mitnehmen. Oder vielleicht ist es auch ein Problem, was irgendwie eher mich betrifft oder uns. Oder naja, das werden wir ja ein bisschen erkennen dann.
Ja, lass mal hören.
Aber im Allgemeinen ist es halt so, dass ich oft so eine Pendelbewegung mache zwischen eigentlich dem Allgemeinen und Besonderen, könnte man fast schon sagen, auch im Geiste unserer Podcast-Benennung. Und zwar übe ich ja eine sehr radikale Gesellschaftskritik und auch so eine ziemlich starke Kritik am Individuum. Also ich erkenne eigentlich in ziemlich vielem in dieser Welt ziemlich entfremdete Muster und auch in den Dingen, die ich selber so tue, finde ich mich immer wieder in Strukturen wieder, die ich eigentlich für sehr problematisch halte. Und dann formuliere ich eben so im Abstrakten auch eine ziemlich starke Kritik daran und habe dann quasi von der Welt im Allgemeinen, also den größeren Strukturen, hinter denen ich sie analysiere, schon ein sehr düsteres Bild und somit eigentlich schon auch von den Prozessen, an denen ich teilhabe. Also den Institutionen, in denen ich mitwirke, sei es jetzt sowas wie Schule oder Universität oder auch bestimmte Arbeitsverhältnisse. Andererseits aber schon wirklich ja sogar auch die Dinge, die einen so ausmachen als Mensch. Also irgendwie auch so Hobbys oder Identitätsmodelle, die man sich so aneignet im Leben. Da übe ich auf so einer abstrakten Ebene eine ziemlich scharfe Kritik dran. Nun lebe ich ja aber trotzdem noch als Individuum in dieser Gesellschaft und habe im Besonderen dann ja schon auch ein Interesse, eben einen Halt zu finden in dieser Welt.
Und ein gelingendes Leben zu führen.
Ein gelingendes Leben zu führen. Und da sehe ich halt so ein bisschen so einen Konflikt manchmal zwischen dieser radikalen Kritik und dem gelingenden Leben. Und erlebt es halt oft als so ein Entweder-Oder. Und versuche jetzt schon seit längerem mal weniger, mal mehr erfolgreich, das nicht zu so einem Schwarz oder Weiß, 1 oder 0, entweder oder Ding zu machen. Aber es gelingt mir nicht immer so gut. Und gerade habe ich wieder so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, es gelingt mir nicht so gut. Also für mich ist zum Beispiel auch so ein ganz banales Beispiel, um diese Problematik aufzumachen, ist die WM, die ja jetzt gerade so ihr Ende findet, wo ich eigentlich eben so eine sehr radikale Kritik dran habe. Also ich war als Kind extrem fußballbegeistert, habe super gerne Fußball bespielt, mich auch sehr viel damit beschäftigt. Aber dann irgendwann, als ich eben so tiefergehend auch politisch und philosophisch irgendwie drüber nachgedacht habe, wie der Sport in unsere Gesellschaft eingebettet ist und gerade der Fußball, wie die Strukturen der FIFA sind und so weiter und so fort, habe ich dem halt eigentlich ziemlich den Rücken zugewandt und habe jetzt aber an dem Aspekt Hobby habe ich so ein bisschen eine Leerstelle. Ich habe so ein bisschen den Basketball für mich entdeckt, aber da ist jetzt auch gerade Saisonpause. Und so hat die WM mich dann doch wieder so ein bisschen bekommen. Das hatte ich ja schon öfter mal angedeutet. Und jetzt habe ich mich da halt so reinbegeben und genieße es auch. Und manchmal erwische ich mich dann aber auch von so einer abstrakten Stimme, dass ich mir denke, was ist das eigentlich für ein Müll, an dem du hier partizipierst? Und das sind dann so ein bisschen die zwei Positionen. Also irgendwie entweder ich halte mich da irgendwie völlig raus und kann es dann aber natürlich auch nicht genießen natürlich, oder ich begebe mich da rein und genieße es, aber schalte ein bisschen die kritische Stimme ab. Ich finde es nicht immer so einfach, dazwischen zu navigieren. Und da du ja auch Kandidat Overthinker bist, würde mich mal interessieren, wie da so deine Erfahrungen sind, ob du da vielleicht auch im Leben sich deine Perspektive gewandelt hat oder ob du diesen Konflikt kennst. Das würde mich einfach mal interessieren. Das wäre so der Input, den ich mal mitgeben würde für unser heutiges Gespräch.
Ja, spannend. Das heißt, du willst jetzt von mir dahingehend was hören. Ich meine, ich kann mal anfangen. Ich weiß nicht, wohin es mich treibt. Wenn dir dann irgendwann wichtig wird, was dazu zu sagen, dann melde dich, gell?
Ja, lass die Gedanken mal fließen.
Natürlich kenne ich diesen Konflikt und das ist eigentlich der tragende Konflikt zwischen dem konkreten Erleben und dem abstrakten Denken. Und das wird uns allen mehr oder weniger so gehen, es sei denn, wir verdrängen bestimmte Aspekte. Aber da ich im Verdrängen nicht sonderlich gut bin, ich würde sagen, wenn man mal diese Ebene hat, gesellschaftliche Muster zu durchdringen, bestimmte Aspekte des Lebens, die uns alle bestimmen, quasi in einem durchdrungenen Maße zu durchdenken und zu reflektieren, das ist meine Erfahrung, kommt man dahinter nicht zurück. Ja, das ist manchmal anstrengend. Aber bisweilen auch erfüllend. Aber natürlich gibt es ganz gravierende Widersprüche. Da ich jetzt halt schon ein gutes Stück älter bin, kommt bei mir sogar noch der Aspekt hinzu, das Konservatismus. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Aspekte in meinem Leben, die ich von früher her kenne und von denen ich der Ansicht bin, das war gut, wo ich dann denke, verdammt nochmal, was macht ihr da? Wenn ich zum Beispiel in Hotelzimmern erstmal irgendwelche Mischbatterien irgendwie lernen muss und da drehe ich und dort drehe ich und von oben kommt es dann und kreuz und quer und drücke irgendwie drauf und irgendwelche Bedienelemente, wenn du da, was weiß ich, 1300 Mal drauf gedrückt hast, funktioniert das nicht mehr, dann denke ich mir, zwei Hähne. Auf zu mischen. War gut. Lassen. Nicht dran rumfummeln. So, oder der Aspekt des Gitarrespiels. Du findest in der Klientel der Gitarristen, das ist ein wahnsinnig konservatives Metier. Da wurde in den 50er, 60er Jahren der Prototyp der Gitarre erfunden, mit Tonabnehmern, die vor sich hin brummen und Störgeräusche machen und was auch immer. Aber das muss genau so sein. Weil die Helden von damals haben genau mit dem Material so geklungen, wie man das haben will. Und deswegen darf sich daran nichts ändern. So. Und das sind so Aspekte, die mich im Moment dahingehend umtreiben. Aber wenn du jetzt diesen Konflikt ansprichst zwischen ich wünsche mir die Welt anders und bin bisweilen richtig gehend deprimiert zu sehen, in welchem Zustand Gesellschaft und Welt ist, wie kriege ich es dann trotzdem hin, ein gelingendes Leben zu führen, ein erfülltes Leben zu führen, mit mir zufrieden zu sein und nicht mich in so einem Schuldkonflikt zu befinden. Wenn ich das Leben genieße, funktioniert das nur, wenn ich nicht genau hinschaue und ein Stück Verantwortung, mich einem Stück Verantwortung entziehe. Und da würde ich ganz klar sagen, natürlich kann das ein Thema sein, aber das ist völlig legitim. Da würde ich jetzt mal ganz profan sagen, wenn wir schon auf den Planeten geschissen werden, dann können wir auch, egal in welchem Zustand wir diesen Planeten und die Lebewesen, die sich auf ihm befinden, vorfinden, das Beste tun, um damit eine Freude zu haben. Das kann natürlich, wenn das auf so eine gewissenlose und skrupellose Art passiert, sowas Hedonistisches werden, sowas nach mir die Sinnflut. Ist mir scheißegal, wie es den anderen geht. Ich sehe zu, dass ich den größten Teil für mich irgendwie kassiere. Das hängt dann natürlich tatsächlich von den Werten ab. Das hängt auch sehr von dem Umfeld ab, in das man geprägt wurde. Vielleicht auch in der Form von Bildung, einer Erfahrungswelt. Und da hat sich mein Erleben, mein Erfahren so konstituiert, dass es bestimmte Werte wie Wahrhaftigkeit, wie Authentizität, Achtsamkeit auch den anderen gegenüber und so einfach etabliert. Und trotzdem gibt es dann auch so Momente, wenn du jetzt die Fußball-WM ansprichst, ich genieße jetzt einfach den Fußball, weil ich Freude an diesem Sport habe. Das Problem ist ja auch, da gehe ich halt jetzt gleich wieder auf die Metaebene, ja, dass der Kapitalismus so fundamental mittlerweile Aspekte unseres Lebens durchdringt. Das ist ja nicht nur der Fußball, das ist ja auch hier zu Hause. Das ist ja mittlerweile auch Freizeit, wenn man das Handy nimmt und sowas. Also überall ist ja eigentlich die Profitmaschine am Wirken. Und wenn etwas spannend ist für die Menschen, das heißt, wenn es eine große Nachfrage gibt, dann ist damit auch, wenn man das Thema für sich besetzt, wie es die FIFA tut, möglich, damit wahnsinnig viel Geld zu erwirtschaften, einen Profit zu machen. Und es wird natürlich total zu einem Machtfaktor. Und überall, wo Geld und Macht im Spiel ist, dann findest du halt auch Strukturen vor, die zu korrumpieren sind, in denen Leute korrupt sind, in denen Machenschaften stattfinden, die man mit dieser Leidenschaft, die man mit diesem Sport in dem Fall verknüpft, eigentlich nicht verbunden sehen will. Aber man kommt aus der Nummer nicht raus. Und die Sache ist auch, wenn ich jetzt diese vollen Stadien sehe, wenn ich mir das angucke, ja, wenn diese Nachfrage so groß ist, wenn halt wirklich so viele Leute trotz der gegebenen Strukturen dass die Maschine füttern, dann wird sich natürlich auch daran nichts ändern. Ja. Ja. Das gibt ja dann quasi der strukturgebenden Institution Recht. Ja. Wenn die Stadien leer wären, dann müsste natürlich diese Institution überlegen, was machen wir hier falsch. Ja, sie müsste sich Kritik stellen, muss sie ja so auch schon. Aber wenn halt bis auf den letzten Platz da Geld umgesetzt wird, ja, weil einfach das Interesse trotz aller Widrigkeiten und trotz aller materiellen Aspekte, die aus meiner Sicht völlig überzogen sind und so, ja, dann kann natürlich ein Infantilo, wollte ich schon sagen.
Infantilo ist auch gut.
Ja, ja, das hat sich bei mir schon so festgesetzt. Man hört es ja im Moment überall im Netz. Dann kann so ein Infantino natürlich sagen, was wollt ihr? Ja, ich biete hier ein total attraktives Produkt an. Und alle begehren dieses Produkt. Wo ist euer Problem? Bitte kritisiert mich, aber der Plan steht, weiter geht's. Ja. Und natürlich bedeutet das auch für mich jetzt nicht nur in Bezug auf Fußball, sondern in Bezug auf Ernährung. eigentlich alle Themen, die uns als Gesellschaft betreffen, Essen, Sex, ein Dach über dem Kopf, Arbeit, all diese Aspekte, ja, da habe ich natürlich auch einen anderen Anspruch, wie das strukturell organisiert ist, als ich oder in dem Falle ich als Individuum mich diesem Komplex gegenüber ausgeliefert empfinde und dann irgendwie so eine Friss- oder Stirb-Entscheidung treffen muss. Aber ich kann dann trotzdem auch das von mir trennen und dann auch entscheiden, ja, Sex macht mir Spaß, Essen macht mir Spaß, Sport oder Kultur macht mir Spaß und den Fokus darauf zu richten und trotzdem meine Stimme kritisch zu erheben, aber nicht mehr so stark mich in diesem inneren Konflikt zu befinden, dass ich quasi in meinem persönlichen Leben keine Freude mehr empfinden kann, weil mich das strukturelle Desaster so deprimiert.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall sehr zentrale Gedanken dazu. Und ich finde halt, was auch schon bei dir jetzt durchgeklungen ist, ist halt ein total wichtiger Faktor, dass diese abstrakt geäußerte Kritik oder dieses Unbehagen mit den Strukturen ist ja nichts, was einfach nur quasi wirklich auf einer komplett anderen Ebene stattfindet. Denn dieses Abstrakte durchdringt ja unsere Wirklichkeit total tiefgehend. Also es ist ja nicht so, als ob wir quasi in unseren vier Wänden sind wir irgendwie nur für uns und sind irgendwie Individuen. Und wenn wir dann aber rausgehen auf die Arbeit, dann sind wir mit der Gesellschaft konfrontiert, sondern die Gesellschaft und diese Struktur, die ich kritisiere oder die wir vielleicht auch beide oft hier kritisieren, die ist ja, die durchdringt uns ja. Also unsere ganze Individualität ist ja davon durchdrungen. So wie du auch gesagt hast, der Kapitalismus wird ja auch immer totaler oder irgendwie immer intensiver darin, irgendwie unser Leben zu umspannen. Und wenn ich schon daheim irgendwie ans Handy gehe, bin ich schon konfrontiert irgendwie mit der wahren Form und mit all diesen profitmaximierenden Mechanismen, mit irgendwelchen Plattformen wie Facebook oder X oder was auch immer, die eben ganz klar zentrale Player in der Dynamik sind, die ich so kritisiere. Und auch Aspekte, wie du schon sagst, Sexualität, Ernährung und so, sind halt eben Dinge, die nicht nur auf einer abstrakten Ebene problematisch sind, sondern auch ganz konkret in unserem Alltag. Nur kann man halt auf eine bestimmte Art und Weise leben, dass man das halt die ganze Zeit eigentlich ausblendet oder verdrängt. Und ich halte halt für einen sehr großen Anteil unserer gesellschaftlichen Begegnungen für nur deswegen funktionsfähig, weil man eben allgemein so ein bisschen Schleier des Schweigens über diese Themen
immerhin legt. Kann man das in unserer Gesellschaft. Es gibt Gesellschaften, da lässt sich das nicht verdrängen. Da hast du auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln und wenn du dem zuwiderhandelst, dann bist du ruckzuck im Knast.
Ja, das stimmt.
Also hier kann man, wenn man diesen ganzen Strukturkram verdrängt, kann man eigentlich, kann man sich sehr frei fühlen. Okay?
Ja, also andererseits, ich komme dann halt immer wieder mit meiner Metakritik. Andererseits ist halt genau das auch der unfassbar wirksame Herrschaftsmechanismus unserer Zeit.
Natürlich,
hast du vollkommen recht. Und ist natürlich auch ein Privileg der Art und Weise, also der Position, die wir innehaben in dieser Welt, weil wenn man an anderen Orten der Welt ist, lässt sich das Leid und das Unglück, was an unserer Lebensweise und Lebensform hängt, nicht mehr so leicht verdrängen, weil man einfach
unmittelbar damit konfrontiert ist. Aber dann doch besser sich unfrei frei fühlen, als sich seiner Unfreiheit gewahr sein und immer in Angst leben zu müssen.
Ja.
Das ist natürlich, kann man da sagen, vom Regen in die Traufe, aber Variante 1 ziehe ich in jedem Fall vor.
Ja, ich durchaus auch, auf jeden Fall. Aber also dennoch ist es halt einfach ein Faktum, dass man dafür halt viele Dinge irgendwie ausblenden muss. Also alleine schon irgendwie die Lieferkette oder wo halt der ganze Scheiß herkommt, den wir essen, anziehen und was auch immer. Wenn man sich das bewusst macht, während man irgendwie einkauft, während man lebt, dann wird man ja eigentlich lebensunfähig. Also wenn man da wirklich die ganze Zeit radikal drauf fokussiert wäre.
Ja, das ist aber auch eine Frage des Bewusstseins, gell? Stell dir ein tierisches Leben vor, eines Raubtiers, und was so eine Herde Raubtiere irgendwie anstellen muss, um evolutionär erfolgreich zu sein. Wenn du das mit Bewusstsein durchdringst und durchdenkst, finden auch Prozesse statt, die einen fürchten lassen.
Ja, maximal. Also ich bin diesbezüglich auch wirklich kein Fan von den Prozessen, die in der Natur so am Ablaufen sind. Als jemand, der eben das Bewusstsein irgendwie jetzt zur
Verfügung hat. Aber auch innerhalb einer solchen Herde gibt es Zufriedenheit, gibt es Sättigung, gibt es Erfüllung.
Ja, durchaus. Und nun ist aber halt die Frage, inwiefern lässt sich das miteinander verbinden, diese radikal abstrakte Kritik oder diese radikale Kritik im Feld des Abstrakten, so ist, glaube ich, besser formuliert, und eben dieses konkrete, lebenswerte Leben, so ein bisschen. Und halt auch so gerade das Gefühl, was du beschreibst, dass man sich in unfreien Verhältnissen so eine Freiheit einrichtet. Also das, was wir, finde ich, auch die letzten Folgen mit dem Liberalismus ziemlich zentral in den Blick genommen haben, das ist halt schon etwas, wovor ich mich dann so ein bisschen fürchte einfach. Also wo
dass
ich
du
dann,
dich damit arrangierst quasi.
Ja, also dass der Prozess, in dem ich jetzt irgendwie erwachsen werde vielleicht auch, der Prozess ist ja schon längst im Gange natürlich, und dass der mich an einen Punkt anführt, in dem ich am Ende quasi mich damit abgefunden habe und diese Kritik und auch diese Entfaltung des Leids, was eigentlich mit der Erfahrung dieser Welt ohne eben diese ganzen Ausblendungsmechanismen bei einem ankommt, dass ich die halt einfach nicht aushalte und das überdecke mit eben so dem Einfinden in dieser Welt.
Das verstehe ich, wobei ich tatsächlich da differenzieren würde. Ich würde sagen, dass du für dich dein persönliches Leben genießt und dir Aspekte davon nimmst und gestaltest, die dir Freude bereiten, sind kein Verrat an deinen Idealen. Das muss man sich bewusst machen. Ja, also es gibt eben das abstrakte Feld und das konkrete. Und wenn man Dinge im Abstrakten, im Kollektiv, im gesellschaftlichen Sinne nicht für gut heißt, dann gilt es eigentlich, in die Handlung zu kommen und sich in einem politischen Sinne, das heißt in einem politisch-gestalterischen Sinne, einzubringen und zu versuchen, die Verhältnisse zu verändern, Mehrheiten zu gewinnen, Leute hinter sich zu versammeln und Überzeugungsarbeit zu leisten. Und wenn man das nicht tut, dann kann man sagen, man reflektiert viele Aspekte des Abstrakten, aber eine wirkliche verantwortungsvolle Position nimmt man dafür nicht zwingend ein. An der Stelle wird es kritisch. Aber zu sagen, ich führe irgendwie auf einer Metaebene moralisch anständigeres Leben, wenn ich auch privat an diesem Zustand verzweifle und deswegen deprimiert bin und ständig den Kopf hängen lasse, das kann nicht die Lösung sein.
Ja, das ist auch so die Erfahrung, die ich so ein bisschen mache, aber ist doch schon öfter mal meine Realität, muss ich sagen. Und ich sehe das schon auch so, wie du es eigentlich benannt hast, aber ich glaube, so ganz ist es in meiner Lebensrealität und so in meinem emotionalen Zustand auch noch nicht angekommen. Zumal man halt schon auch sagen muss, dass halt so diese Form von, also ich fühle mich schon als Individuum relativ machtlos gegenüber diesen Strukturen. Und es ist nicht so, als ob ich jetzt nur zu Hause sitze und darüber grüble und mich überhaupt nicht engagiere oder versuche, was zu verändern. Ich bin schon irgendwie auch dabei, für die Gedanken, die ich habe, irgendwie zu gehen und da auch mit Menschen in Austausch zu kommen und zu partizipieren an Projekten, die ich gut finde. Aber trotzdem habe ich halt das Gefühl, es braucht eigentlich eine viel größere Bewegung und ein viel größeres Bewusstsein über die Strukturen, in denen wir leben, um eine wirkliche Veränderung herbeizuführen. Und mich quasi selbst diese politische Betätigung oder so stimmt mich dann nicht so vollends zufrieden. Manchmal bin ich aber auch einfach nicht so politisch aktiv. Also ich bin da auf jeden Fall trotzdem auch noch nicht an einem Punkt, wo ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich fundamental was verändere oder was verändern kann. Und ich denke aber, dass man sich damit halt bis zu einem bestimmten Punkt auch abfinden will, wenn man in dieser Welt leben will, weil das halt man halt als Individuum in so einer riesigen globalisierten Welt mit so machtvollen Strukturen natürlich auch ein bisschen einfach machtlos ist. Also ich finde, es gibt auch oft das Problem, auch wenn ich die Punkte, die du jetzt benannt habe, sehr wichtig finde und da auch schon auf einem Prozess selbst bin, finde ich, dass es schon auch darum geht, glaube ich, diese Disbalance und diesen Widerspruch ein bisschen auszuhalten und zu leben und dass sich dafür keine einfache Lösung finden lässt zwischen dieser Harmonisierung von radikaler Kritik und dem Versuch, ein gelingendes Leben zu führen.
Ja, das ist wohl so. Aber es muss ja auch nicht zwingend heißen, dass man jetzt tatsächlich dieses politische Spiel, dieses Parteienspiel, diese Lagerlogik, also ist es mein Lager, ist es gut, ist es das Lager des anderen, ist es schlecht per se, so, ja. Das ist ja was, damit habe ich auch große Schwierigkeiten, weil das ist im Prinzip kein Ideenwettbewerb, sondern das ist letzten Endes so eine Art von Verteidigung eines geistigen Territoriums.
So. Ja, und so ein Machtspiel finde ich auch. Also ich finde, die Betätigung in der Politik, wie wir sie haben, trägt für mich eher eigentlich dazu bei, die Verhältnisse eben zu erhärten. So, aber es gibt natürlich schon darüber hinaus eine politische Betätigung, die interessiert ist an der Umstrukturierung der Verhältnisse, in der ich aber auch einfach mich relativ schnell trotzdem immer noch so ein bisschen machtlos fühle. Ich fühle mich dann öfter mal auch gemeinsam machtlos und das ist schon mal ein bisschen empowernder, als sich allein auf der Couch machtlos zu fühlen. Aber so richtig das Gefühl, okay, wir stehen jetzt davor, Verhältnisse einzurichten, die ich als wünschenswert erachte. Das ist, wenn dann eher so ein Kampf gegen, also so zumindest habe ich was getan und irgendwie so immerhin versuchen wir hier was. So.
Ich meine, es gibt ja auch die NGOs. Es gibt auch die Möglichkeit im Bildungsaspekt. Ich meine, du studierst Philosophie. Gell? Wenn du jetzt eine Professur anstrebst, in diesem geisteswissenschaftlichen Bereich in der Forschung bist, da vielleicht auch mit Menschen zu tun hast, auch lehrst und so. Ja? Das sind ja schon auch Aspekte, wo du mit deinem Blick auf die Strukturen Menschen erreichen kannst und für deine Überzeugung werben kannst. Und das ist schon sehr viel. Ich würde sagen, ich sehe das auch in einem ganzheitlichen Sinne, nämlich, dass wenn ich für mich persönlich ein gelingendes Leben führe und Menschen dadurch, dass mein Leben etwas ausstrahlt, was andere inspiriert, dann ist das auch schon eine Kraft, die zum Besseren führt, ja. Also so mit der Idee, erst wenn ich Trumps Posten habe, dann kann ich den großen Hebel umstellen und dann wird alles besser. Ich meine, das weißt du selbst, dass das so nicht funktioniert, gell? Es sind halt wirklich viele kleine Hebel. Und das Wichtige ist, dass man sich Räume erschließt, in denen man sich als Herr oder Frau oder darüber hinaus seiner Lage empfindet und vielleicht halt auch in einem Chor singt, den man so im Laufe seines Lebens entweder dirigieren lernt oder sich in ihn einfügen lernt. Das ist, glaube ich, der Prozess, der dem modernen Menschen einfach an die Hand gegeben ist. Da gibt es kaum eine Alternative dazu.
Ja. Und ich bin ja eigentlich im Allgemeinen ja auch jemand, der so diese radikale individuelle Verantwortungslogik so ein bisschen kritisiert. So etwas, was, finde ich, eigentlich auch auf jeden Fall zu radikal, aber so den Grünen so ein bisschen zugeschoben wurde. Ich finde, dass das durchaus eine Kritik ist, die man an den Grünen üben kann. So wie das zum Beispiel jetzt auch in dieser Regierungszeit an ihnen geübt wurde, fand ich, hatte das was extrem Überzogenes, aber dass quasi so eine sehr individuell ethische Herangehensweise an die Probleme der Welt gefahren wird, ist ja eigentlich auch etwas, was ich als zu liberal und als problematisch empfinde. Also ich denke nicht, dass man als Individuum in seinem konkreten Handeln die Welt quasi verbessert oder also...
So habe ich das gar nicht empfunden. An welcher Stelle siehst du das? Also vielleicht will ich erst mal sagen, wie ich es empfunden habe. Ich denke, dass sie durchaus an dem Punkt waren, wir werden die Verhältnisse nicht verbessern, wenn jeder seinen Müll trennt oder wenn jeder die richtigen Produkte im Supermarkt kauft. Wir müssen die Strukturen verändern. Das ist schon auch grüne Politik. Diese wertebasierte oder dieses moralische, dieses ethische, was uns als Gesellschaft betrifft, das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig. Wenn wir quasi als Deutsche, wenn grüne Funktionsträger dann nach außen hin eine Position einnehmen, als hätten wir als Gesellschaft etwas erreicht, was moralisch quasi schon den großen Preis verdient und dann quasi mit dem erhobenen Zeigefinger sagen und guckt mal auf eure Strukturen, da müsst ihr noch hinkommen. Das finde ich problematisch.
Ja, also das finde ich auch problematisch und ich, wie gesagt, ich bin ja damit eingestiegen, dass ich finde, dass das eigentlich auch bis zu einem sehr überzogenen Punkt der grünen Bewegung allgemein vorgeworfen wird. Also ich würde diese Kritik in dieser Radikalität nicht teilen. Allerdings würde ich schon sagen, dass ich vielleicht jetzt nicht zwingend bei der grünen Politik selbst, wobei ich halt sagen würde, das hatten wir ja auch schon, ich finde halt, die Strukturen werden da nicht angemessen kritisiert oder nicht angemessen angegangen, vielleicht auch einfach wegen einer anderen Herangehensweise, als ich sie jetzt wählen würde. Aber ich würde halt sagen, die Strukturen werden da nicht genügend angefasst und dann geht es eigentlich nicht zwingend anders, als so ein bisschen die Verantwortung auf die Individuen zu schieben. Und zumindest würde ich sagen, dass es halt so ein...
Gerade kurz, dass ich es verstehe. Das heißt, du wirfst den Grünen eigentlich eine zu liberale Haltung vor. Also dieser Aspekt, die Strukturen verändern zu wollen, wird vernachlässigt zugunsten einer liberalen Haltung, indem man dann doch wieder versucht, halt das Individuum zu stärken, ihm so ein bisschen die Verantwortung zu geben, aber andererseits auch so ihn als Wähler zu gewinnen. So.
Ja, also so würde ich das schon formulieren. Und ich würde halt sagen, dadurch, dass halt bestimmte essentielle Strukturen nicht kritisiert werden, aber doch im Großen und Ganzen ja schon eben so einen Geist in dieser Bewegung steckt, den ich gut finde. Also eben zu sagen, eigentlich müssen wir nachhaltiger leben. Es wird aber den Menschen gleichzeitig nicht das an die Hand gegeben, das auch erfüllen zu können. Also zum Beispiel ist es halt für arme Schichten einfach sehr schwierig, jetzt in Alnatura oder Demeter zu gehen und sich irgendwie nur healthy Zeug zu kaufen, was irgendwie unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde. Und wenn man aber eben gesellschaftlichen Spirit hat, der das an sich eben gut heißt, aber nicht wirklich den Menschen die Mittel an die Hand gibt, das zu erfüllen, ob das jetzt alleine die Schuld der Grünen ist, das finde ich auch auf jeden Fall überzogen. Aber es hat, finde ich, schon so ein bisschen zu so einem Gestus geführt, aus dem ja dann viele Menschen eben so wütend wurden und agiert haben, wo sie gesagt haben, hier, ihr kommt hier mit erhobenem Zeigefinger irgendwie. Und ich finde, das ist ja schon was man nicht negieren kann, dass es diese gesellschaftliche Dynamik gab. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ob man jetzt sagt, das ist alles die Schuld der Grünen, da wäre ich skeptisch, aber es gibt, finde ich, zumindest diese Dynamik, wo ich mich halt eben aus einer linken Perspektive, vielleicht teilen die dann auch die Grünen, dann gibt es da gar kein Problem, aber eben entgegenstellen würde. Also ich würde halt prinzipiell erstmal sagen, natürlich gibt es auch eine ethische und moralische Perspektive aufs Leben und ich zum Beispiel versuche ja auch vegetarisch zu leben und in meinem individuellen Alltag eben auch also daraus resultiert ja im Grunde genommen auch ein bisschen die Krise, die ich benannt habe. Ich versuche ja schon in meinem individuellen Alltag die Kritik einfließen zu lassen und so zu leben, wie ich es für wünschenswerter erachte. Aber ich bin trotzdem auf dieser theoretischen Ebene mir dessen bewusst, dass man als einzelnes Individuum nicht die Last der Welt auf die Schultern legen kann. Also ich kann in dieser Welt nicht leben, ohne bestimmte Dinge zu tun, die ich problematisch finde. Und ich kann auch nicht die ganzen anderen Menschen, denen ich so begegne, andauernd nur daran bewerten, was sie so kaufen und wie sie das alles machen, weil da kann man, finde ich, in dieser Welt nicht auf eine ethisch 1A auf eine ethische Art und Weise handeln, die wirklich und total super ist. Das soll jetzt auch nicht völlig relativ werden. Also ich finde es trotzdem nicht so stark, wenn man halt irgendwie auf den ganzen Tag nur Fleisch isst aus der niedrigsten Haltestufe oder so. Das darf man schon auch kritisieren. Aber ich finde halt, im Grunde genommen bin ich eigentlich gerade auch bei Freunden und Freundinnen eher ein Mensch, der versucht, dem entgegenzusteuern, dass man da zu hart mit in sich ins Gericht geht und dann quasi so handlungsunfähig wird. Aber auf mich selbst übertragen kriege ich das manchmal nicht so ganz hin. Aber wenn ich mich so selbst aus der Beobachterperspektive sehe, bin ich doch ziemlich schnell auch in so einem, was machst du da eigentlich? Und was
das heißt, eigentlich du bist alles? Mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld, bist du nachgiebiger als dir selbst gegenüber, ja?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich meine, bei den Grünen, wenn wir das Thema noch ein bisschen beibehalten, würde ich sagen, du hast auch in unserem politischen Geschäft, wenn du nicht zumindest halt so einen strukturkonservativen Ansatz fährst, quasi das, worauf wir uns geeinigt haben, das, was unser Leben ausmacht, das stellen wir nicht in Frage, sondern wir versuchen, das beispielhaft an bestimmten Aspekten zu verdeutlichen und setzen auch Appelle an das persönliche Handeln. Machst du quasi in unserem politischen System keinen Stich? Wäre eigentlich nicht etwas, was man sagen könnte, dass die Grünen das gemacht haben? Bitte?
Wäre eigentlich nicht das etwas, was man sagen könnte, dass die Grünen das gemacht haben, was du gerade beschrieben hast?
Ja, ja. Okay. Und wenn du das nicht so machst, dann machst du keinen Stich.
Ach so, okay. Aber ich würde halt sagen, wenn du das so machst, machst du eigentlich auch keinen Stich. Weil wenn man sich die Geschichte jetzt anschaut, wie das mit den Grünen abgelaufen ist.
Dann kämpfst du um die Mitte. Und die Mitte hat halt nun mal, wenn man sie jetzt tatsächlich im konservativen Lager verortet, mächtige Verbündete. Ja. Also im Prinzip hätten die Grünen, hat man ja auch gesehen, so zu den Zeiten, als dann die Fridays for Future Bewegung kam, als auch über die Generationen hinweg der Faktor Nachhaltigkeit, Klimawandel und sowas, als das so in die Gesellschaft, in die Breite gedrungen ist, hatten die Grünen ja tatsächlich eine Chance, die neue bürgerliche Partei zu werden und tatsächlich die CDU-CSU abzulösen. Deswegen ging es ja dann los. Ja. Deswegen haben sie ja zum Hauptfeind erklärt, ja.
Ja.
Weil die es sich auf ihrem Territorium breit gemacht haben. Ja, und dann ging es halt los. Ja. Also im Prinzip waren sie von der Logik her schon erfolgreich im Kampf um die Mitte. Aber sie haben halt in diesem Kampf zurückstecken müssen, weil der Gegner erstmal sehr mächtig wirkt. Ja. Wie sich das auf längere Sicht jetzt in unserer Gesellschaft auswirkt, werden wir sehen. Erstmal haben sie, wenn du so willst, den Kampf verloren. Aber du machst halt überhaupt keinen Stich, wenn du halt quasi die Strukturen kritisierst. Wenn du, wie wir auch in unserem Podcast argumentieren, wenn du ankommst mit, wir müssen uns was Besseres einfallen lassen als den Kapitalismus. Oder der Liberalismus hat auch seine Abgründe. Das heißt, wenn du sämtliche Ideologien, auf denen unser Sein, quasi auf denen wir unseren Alltag bauen, und zwar die ganze Gesellschaft, wenn du das strukturell in Frage stellst, dann bist du sehr angreifbar. Dann bist du gleich der Linke, dann bist du der uns alles wegnehmen will. Da hast du kaum Chancen. Gell? Du kannst dann natürlich trotzdem sagen, ich bleibe aber dabei, weil das ist mir wichtig, das ist der Kampf, den ich führen will. Aber dieser Kampf um die gesellschaftliche Mitte, quasi eine bürgerliche Klasse zu überzeugen, die gewinnst du nicht mit Strukturkämpfen. Du kannst sie trotzdem führen, weil es sind ja die Strukturen. Ja? Es sind ja die Strukturen, die sich ändern müssen, wenn wir eine wirkliche Verbesserung wollen oder wenn wir überhaupt eine Form von Verbesserung wollen. Ja, oder Veränderung, wenn du so willst. Ja, aber dann lass uns doch darum ringen. Dann lass uns doch auch ausprobieren. Das wäre meine Herangehensweise. Aber in unserer politischen Klasse hat sich eben etabliert, es muss strukturkonservativ sein im Sinne von Aspekte wie Wachstum, Aspekte wie Leistungsbereitschaft und sowas, das darf nicht fundamental in Frage gestellt werden. Sonst gehörst du gleich zu den Sonderlingen, die alles kaputt machen wollen.
Ja, definitiv. Und ich gehe ja sogar dann auch noch so weit zu sagen, also ich hinterfrage ja eigentlich, was sich auch an meinem Konflikt hier darin ein bisschen äußert, die Struktur unserer Individualität. Also ich würde halt sogar sagen, die Art und Weise, wie wir als Menschen Individuen sind momentan, die erachte ich als falsch. Und damit nehme ich ja quasi, also damit greife ich ja quasi uns alle aufs Allerradikalste in unserer persönlichen Struktur auch noch an. Und das ist natürlich jetzt als politisches Programm, um es den Menschen in einem alltagspraktischen Sinne zu verkaufen, nicht besonders mehrheitsfähig.
Das ist nicht hilfreich und ich würde auch sagen, aus meiner Sicht ist das keine sehr hilfreiche Perspektive auch für dich selbst in Bezug auf dein gelungenes Leben. Gell? Weil es halt eigentlich heißt, wir selbst haben uns entfremdete Verhältnisse geschaffen, in denen wir uns dann auch in so einer Art Echo-Wirkung auch immer weiter selbst entfremden. Und dieser Aspekt der Entfremdung, das ist einfach eine Form von Sein, die du verachtest oder nicht wertschätzt oder wie auch immer. Und deswegen eigentlich an dem Menschen und wie er sich Gesellschaft oder seine Welt gebaut hat, eigentlich kaum ein gutes Haar lässt, gell?
Also genau das ist das Problem. Also ich betrachte nämlich das moderne Individuum, so wie es funktioniert, als den Träger dieser Entfremdung. Also weil die Strukturen, die Entfremdeten, die sind natürlich was Überindividuelles, aber irgendwie müssen sie sich ja eben reproduzieren, wie du es auch gerade gesagt hast. Irgendjemand muss ja diese Strukturen ins Werk setzen und ich finde, in einer gewissen Art und Weise ist das die Individualität. Also die Art und Weise, wie wir uns selbst bestimmen und wie wir in dieser Welt eben dann unseren Halt suchen, also genau den Prozess, vor dem ich Angst habe, auflösen und diese Form von Kritik und Authentizität aufgeben, um einen Platz in dieser entfremdeten Welt zu finden.
Ja, aber das geht mir insofern zu weit, als dass es halt auch einer bestimmten ideologischen Denke folgt. Denn im Individuum liegt meines Erachtens halt auch eine Kraft. Es liegt halt eben auch die Kraft darin, zu lieben, Gutes tun zu wollen, eine Musik zu machen, die andere berührt, ein Essen zuzubereiten, das anderen schmeckt, für ein Fest zu organisieren für sein Kind, das Geburtstag hat oder was auch immer. Halt einfach in dieser kleinen Welt, in der konkreten Welt der Erfahrung auf eine Art zu wirken, die förderlich ist für einen selbst und für das direkte Umfeld. Ja. Und das ist eben auch der Mensch. Ja. Abseits der Entfremdung gibt es halt eben trotzdem auch sowas, sowas Naturalistisches, so, wenn du so willst, was Archaisches, was in uns liegt. Ja. In uns liegt vielleicht auch viel Abgründiges, weil die Notwendigkeit zu überleben auch eben eine bestimmte Härte erfordert in Bezug auf die Beschaffenheit des Universums. Aber es gibt halt eben auch, wenn man sich sicher fühlen kann, wenn Mensch sich sicher fühlt, Aspekte, die halt sehr, sehr weich sind, sehr liebevoll, sehr, sehr zugewandt, sehr achtsam. Und ich kann sowohl den ersten Aspekt sehen und auch verzeihen, weil wir halt nun mal diesem lebensfeindlichen Kosmos ausgeliefert sind. Und ich kann auf der anderen Seite auch diese weiche Seite, die, wenn wir uns sicher und bestätigt und anerkannt fühlen, wie wir dann miteinander sein können, das kann ich durchaus auch wertschätzen. Ja, das hat auch alles immer seine Schattenseiten, aber es ist nicht nur Schatten, es ist auch Sonne, so sehe ich das schon.
Also das sehe ich durchaus auch so und das ist dann natürlich auch so ein bisschen eine Glauberei oder die Art und Weise, wie man es benennt. Aber ich würde halt dann auch sagen, diese radikale Kritik am modernen Individuum bedeutet nicht, dass ich alles am Menschen oder an den einzelnen Menschen oder an auch meinem eigenen Sein ablehne. Weil so in meinen Worten würde ich halt dann so ein bisschen sagen, auch ich bin mehr als nur dieses moderne Individuum, was ich aus dieser gesellschaftsanalytischen Perspektive darstelle. Denn es gibt ja immer noch auch das Konkrete, wie du es auch benannt hast. Und ich finde genau die Aspekte, die Beispiele, die du genannt hast, sind für mich total bereichernd. Und ich finde, dass das durchaus stattfindet und dass deswegen nicht alles irgendwie jetzt schlecht ist darum. Also es geht, finde ich, dann eher wirklich um diese gesellschaftliche Perspektive und um das Individuum und die Identitäten, an denen man teilhat und so. Aber es gibt natürlich auch, finde ich, im einzelnen Menschen total viel Widerstand auch gegen diese Einpressung in die entfremdeten Verhältnisse und immer wieder auch Momente von Authentizität, von Wahrhaftigkeit und gerade Begegnungen und Gemeinsamkeit erachte ich als ein total tolles Feld hierfür. Also so die Isolation im Selbst und so, die halte ich wirklich für sehr gefährlich und wenig Gewinn bringt, aber vor allem so Momente authentischer Gemeinsamkeit erachte ich als was.
Es gibt doch auch immer wieder ganz tolle Momente, an denen man teilnimmt.
Ja.
Die man oft, finde ich, gar nicht so planen kann. Der Mensch hat ja so die Tendenz, so Glück mit Kontrolle zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein fatales Bündnis.
Das also, finde ich eine sehr, sehr gute Analyse auf jeden Fall.
So, es gibt einfach Momente, die entstehen, die erwachsen, die was sehr Authentisches, was sehr Berührendes und Inspirierendes haben. Und das immer wieder, gell? Wo ich wirklich sage, wow, ist schon auch geil, das erleben zu dürfen.
Ja. So. Schon auch geil, Mensch zu sein.
Schon auch geil, Mensch zu sein.
In den Verhältnissen auch. Und das, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Aber so diese sehr abstrakte Kritik, auch zu dem Punkt, den wir vorher hatten, ist natürlich realpolitisch nicht wirklich geeignet, um Geländegewinn zu erzielen. Und da haben wir dann wieder den Aspekt, dass halt die abgeschwächte Kritik, die dann vielleicht zu sehr aber auch eben dem konkreten, vielleicht ideologisch verblendeten Leben, also auf das einzahlt und dann auch nicht in der Lage ist, die Strukturen auf die Art und Weise zu verändern, wie sie wünschenswert wären, weil das wäre dann wiederum mein Vorwurf an die Grünen so ein bisschen, wo ich halt sagen würde, wenn in diesem politischen Metier es nicht möglich ist, durch eine radikale Politik, die wirklich auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Autonomie ausgerichtet ist, Geländegewinn zu erzielen, dann ist dieses politische Metier und Feld nicht das, wo wir unser Halt so erwarten
haben. Wo wir uns Mühe geben sollten. Naja, also mir leuchtet dann schon dieser Aspekt ein, wir müssen auf dieser strukturkonservativen Ebene erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass Leute sagen, okay, die wollen hier nicht alles über den Haufen schmeißen, aber was sie hier und da sagen, wo wir vielleicht uns tatsächlich transformieren sollten, das klingt schon auch irgendwie einleuchtend. Und so ein Klima zu erzeugen, finde ich erstmal wichtig, wenn dein Ziel gesellschaftlicher Wandel ist.
Ja, also das stimmt schon durchaus.
Ja, wollen wir das so stehen lassen? Passt das für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir waren ja eigentlich auch an einem ganz schönen Punkt eben. Also es ist irgendwie auch in diesen Verhältnissen manchmal ganz schön geil,
Mensch zu sein.
Mensch zu sein.
Genau. Ja.
Und ich finde, das kann man durchaus so stehen lassen. Und ich finde, dass das durchaus auf jeden Fall auch möglich ist, kritisch zu bleiben und trotzdem ein gelingendes Leben zu führen.
Ja. Ja, spannend. Ich danke dir für den anregenden Podcast.
Ja, hat mich auch gefreut.
Bis dann.
Bis dann.
Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit, an eine zutiefst gestörte Gesellschaft angepasst zu sein. Jiddu Krishnamurti.